Herzlich willkommen zu einer neuen Tell Your Story Podcast Folge und schön, dass du auch heute wieder einschaltest. Mein heutiger Gast ist Gründer einer Unternehmensgruppe, ein freiheitsliebender Mensch, Ehemann und Vater. Für viele Menschen ist er ein bodenständiger Mensch, als auch Mentor und wertvoller Gesprächspartner, um tiefgründige Gespräche zu führen. Zu seinen größten Erfolgen zählen, trotz abgebrochener Schule, keiner Ausbildung und sozusagen einer der schlechtesten Ausgangssituationen, die man sich vorstellen kann, er es dennoch geschafft hat, ein erfolgreiches Unternehmen mit dem Namen Valutech aufzubauen, eine Stiftung und sein Leben, so wie er es sich als Kind immer vorgestellt hat. Sich zur Ruhe zu setzen ist keine Option für ihn und er das Ziel hat, bis zum letzten Tag seines Lebens als Geschäftsführer in seinem Unternehmen tätig zu sein. Dass es ihm mit seiner Frau gelungen ist, eine Familie neben dem Business aufzubauen und seinen Kindern die richtigen Werte vermittelt zu haben und den Zusammenhalt innerhalb der Familie weiter gefestigt hat. Der größte persönliche Erfolg für ihn war, dass er zu Gott gefunden hat in einer seiner tiefsten Lebensphase und er daraus geholt wurde. Er beschreibt sich als zielstrebig, vorausschauend und manchmal als Pulverfass. Herzlich willkommen, Paul Burhof.
Hallo, Saras.
Ja, mich freut es wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist und ich dich interviewen darf. Und ich starte mal auch direkt ins Thema rein. Und es ist ja schon ein richtig krasser Werdegang, sage ich mal, so von der abgebrochenen Schule hinüber zu keine Ausbildung und so weiter. Und dass du ja dann dein Unternehmen dann dementsprechend auch aufgebaut hast und auch natürlich erfolgreich, so wie man es ja auch im Hintergrund ja dann auch sieht mit der Auszeichnung. Und das finde ich wirklich super. Und wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dein Unternehmen aufzubauen, wenn du uns da mal so ein paar Einblicke in deine Story geben könntest?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich dazu eingeladen hast. Wie ist es dazu gekommen? Meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, dass ich in der Kindheit irgendwie immer anders war als die meisten Kinder. Immer sehr, sehr neugierig, alles hinterfragt habe und sehr, sehr wagemutig war. Und als ich dann meine Frau kennengelernt habe und wir eine Familie gegründet haben, war es mir recht schnell klar, dass ich jetzt nicht unbedingt immer oder mein ganzes Leben lang irgendwo arbeiten will für irgendjemanden, weil wenn man in ein Hamsterrad, sage ich heute, geht, sollte es zumindest jedem ziemlich schnell klar werden, dass man alleine nur vom Arbeiten und am Ende des Monats sein Gehalt bekommen nicht unbedingt glücklich wird. Also hatte ich andere Wünsche, ich hatte bestimmte Vorstellungen vom Leben, wie ich leben möchte, was ich meiner Familie bieten will. Und so habe ich mich ziemlich schnell auf die Suche gemacht. Dazu muss ich sagen, ich hatte mein erstes Gewerbe mit 18 angemeldet, damals in der Musikbranche, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr Musik gemacht habe. Und dann mit 24 kam ein Bekannter auf mich zu und hat mich gefragt, ob er mir mal ein Produkt vorstellen möchte. Da habe ich ihn gefragt, was ist denn das? Und dann sagte er, ein Wasserfilter. Erstmal ein Wasserfilter mit 24 Jahren, also da gibt es auch wichtigere Punkte, wofür ich mich interessiert habe, als ein Wasserfilter. Und da es aber ein sehr, sehr enger Bekannter war, habe ich gesagt, okay, zeig mir das Zeug einfach und ich kaufe aber nichts. Und dann war er ein paar Tage später bei mir, hat uns das vorgestellt und die erste halbe Stunde habe ich mich an meine Zusage gehalten, habe nicht gekauft. Nach einer halben Stunde habe ich dann den Vertrag unterschrieben, habe das Produkt gekauft. Und in diesem ganzen Gespräch sind so einige Themen aufgekommen, wie, oder beziehungsweise es ist mir klar geworden, dass Wasser für uns Menschen das wichtigste Produkt ist und man damit einen riesengroßen Erfolg feiern kann, wenn man den Menschen eine Möglichkeit anbietet, wirklich gutes Wasser zu trinken. Und dadurch, dass er mir am Ende auch noch ein Angebot gemacht hat, mir mal das Geschäft anzugucken. Weil ich sage, ich habe ja nichts zu verlieren, das Produkt habe ich eh schon, ich gucke mir das Geschäft an und so bin ich dann, ich glaube, 2 Wochen später gestartet, erstmal als Handelsvertreter. Und nach 3 Jahren haben wir dann gemeinsam mit meiner Frau die Valutec gegründet. Erstmal in unserem Kinderzimmer als Büro und der Garage als Lager und Werkstatt. So ist es zu Valutec gekommen.
Krass. Ja, sehr interessant der Ausführung. Das heißt, du hattest schon in frühen Jahren auch eine gewisse Vision dann auch gehabt, wo es auch hingeht mit dir, oder?
Ja, eine klare Vision würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die schon mit Kind oder als Kind hatte, aber so Vorstellungen von dem, was ich haben möchte oder wo ich gerne sein möchte. Klar, ich kann mich noch, als wäre es gestern, an einen Film erinnern mit Arnold Schwarzenegger. Den haben wir zu Hause in Kasachstan uns angeguckt. Ich bin ja eingewandert nach Deutschland mit 12 Jahren. Und da war die ganze Familie versammelt bei uns im Wohnzimmer. Und irgendwie war da ein Bösewicht, der einen roten Porsche fuhr. Und jetzt geht es nicht um den Film, sondern um den roten Porsche. Der ist mir so irgendwie, hat er mir das angetan, dass ich irgendwie zwischendurch aufgesprungen bin als Kind und in den Raum geschrien habe, wenn ich irgendwann mal groß bin, dann fahre ich auch so einen roten Porsche. Mein Vater hat sich damals im Grund und Boden geschämt, weil ich wieder mal der Vorlaute war und so, wie nennt man die Kinder, immer überall irgendwie in Erscheinung treten wollen. Und irgendwie hat mich immer mein Leben lang eine oder ein Gedanke verfolgt, dass ich von meinem Leben mehr haben möchte als der Anschein durch das Vorleben von Verwandten, von Bekannten, von Freunden es möglich macht. Und mit der Zeit, als ich dann das erste Gewerbe hatte, als ich mich für alles interessiert habe, das zweite Gewerbe und mit dem Erfolg natürlich, kam dann auch die Bestätigung, dass wir nicht einfach so auf dieser Welt sind, sondern jeder von uns hat eine bestimmte Lebensaufgabe. Und oder vielleicht sogar mehrere Lebensaufgaben und eine besteht darin, erstmal die Lebensaufgabe zu finden. So habe ich natürlich von Kind an immer groß gedacht, hatte meine Träume und die habe ich immer wieder verfolgt.
Du hast gerade eben gesagt mit der Lebensaufgabe, das ist ja dementsprechend das Schwierige, es zu finden. Da draußen gibt es ja auch sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich will so meine Lebensaufgabe finden und so weiter und so fort. Hast du denn einige Hinweise oder wie man denn überhaupt seine Lebensaufgabe finden kann? Gibt es sowas überhaupt?
Meiner Meinung nach gibt es auf jeden Fall eine Lebensaufgabe und jeder Mensch ist hier auf dieser Welt, um diese bestimmte Lebensaufgabe zu erfüllen. Es muss jetzt nicht nur eine sein, sondern es können auch mehrere Aufgaben sein. Ich hatte vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren hatte ich eine Unterhaltung mit meinem Sohn, der mich dann mit 13 Jahren einmal gefragt hat, Papa, was ist das überhaupt für ein Leben? Warum sind wir überhaupt hier? Wir werden geboren, dann geht es in die Schule, dann macht man eine Ausbildung, arbeiten, irgendwann wird man alt und krank und stirbt. Was ist das überhaupt für ein Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und jetzt lief dieses Gespräch ziemlich spät abends oder um nicht zu sagen nachts. Ich habe ihn irgendwann mal in seinem Zimmer weinen gehört, bin dann reingekommen und habe ihm die Frage gestellt, warum er denn weint. Und dann hat er mir seine Frage gestellt. Und jetzt musst du dir vorstellen, um 12:30, glaube ich, war das, wie ich mich als Vater gefühlt habe, wenn ich da zu meinem Sohn ins Zimmer gehe und er weint und stellt mir dann so eine Frage. Ich habe dann erstmal eine lockere Unterhaltung mit ihm geführt und dann habe ich ihm gesagt, Alex, der Sinn des Lebens ist es, die Lebensaufgabe oder den Sinn zu finden erstmal. Wir kommen auf diese Welt, meiner Meinung nach, als ein Produkt oder als ein Kind Gottes. Und jeder ist erstmal neutral hier mit einer leeren Festplatte und mit allem, was wir hier erleben, durch die Eindrücke der Verwandten, der Bekannten, der Schule, der gesamten Umgebung, wird diese Festplatte immer voller und voller. Und als Kind wünschen sich viele Kinder die würden Astronauten werden oder was auch immer. Also die Kinder, die träumen immer sehr, sehr groß und die haben keine Angst davor zu träumen. Und vor allem diese Anbindung an das Göttliche ist sehr, sehr stark gegeben. Die Kinder sind, obwohl sie klein sind, haben die ein Riesenherz. Und wir machen leider die Erfahrung, je älter die Menschen werden, desto kleiner wird das Herz. Zumindest bei vielen. Ich habe damals meinem Sohn gesagt, es gibt mehrere Aufgaben, die wir verfolgen können. Die erste Aufgabe ist es, Gott zu dienen. Das heißt, durch meine Fähigkeiten, durch die Talente, die ich habe, die mir Gott gegeben hat, muss ich den Menschen dienen und damit auch Gott dienen. Dann durch das Erlernte, was ich erlernt habe, muss ich gucken, dass ich so gut wie möglich Menschen in meinem Umfeld unterstützen kann. Wer mich jetzt kennt, weiß, dass ich persönlich eher nach vorne gehe und im ersten Moment mich vielleicht nicht um mein Umfeld kümmere. Also was ich damit meine, wenn du mich morgen anrufst und sagst, Paul, ich grab mein Garten gerade um, kannst du mir helfen? Dann sage ich nein. Wenn du mich fragst, Paul, ich grab meinen Garten um und ich bräuchte ein paar gute Hände gebrauchen, kannst du mir helfen? Dann sage ich ja, weil ich ein Organisationstalent bin. Aber mit meinen Händen wirst du deinen Garten nicht umgraben. Das meine ich. So, und da bin ich jetzt der Überzeugung, dass jeder Mensch seine eigenen Talente hat. Und durch die eigenen Talente, die müssen wir natürlich erkennen, durch die eigenen Talente können wir sowohl Gott dienen, wir aber auch Menschen um uns herum. Und der eine hat ein Talent, wie ich zum Beispiel, mit Menschen zu sprechen. Ich kann Einfluss auf Menschen nehmen durch bestimmte Fähigkeiten oder durch mein Wissen. Ich kann Menschen überzeugen oder jemand anderes hat vielleicht nicht diese Talente, sondern ist besonders feinfühlig und kann sich um Menschen kümmern, Menschen pflegen. Jemand anderes hat vielleicht, also wenn ich jetzt mal über meine Frau rede, ich bin jetzt dieses Jahr seit 23 Jahren verheiratet und ich frage mich jedes Mal, sie kocht, aber sie schmeckt es nicht ab. Und trotz dessen, dass sie es nicht abschmeckt, kocht sie alles auf den Punkt. Na, und das ist wahrscheinlich auch ihr Talent ein bisschen. Und so hat jeder von uns ein eigenes Talent. Dieses müssen wir erkennen und es nutzen, um Menschen und aber auch Gott damit zu dienen.
Eine sehr spannende Ausführung und du hast einen sehr wichtigen Punkt dann auch mit reingebracht und zwar ist das dementsprechend Gott und mit vielen Menschen, mit denen ich mich auch austausche, sagen die, ja, ich glaube an mich, ja, aber ich glaube nicht an Gott, ja, diese Komponente, das ist so ein i-Tüpfelchen auf allem, was dann dementsprechend da drauf kommt. Aber ich persönlich, ich sehe das auch so ähnlich wie du. Ohne Anbindung zu Gott können wir, beziehungsweise sind wir nur beschränkt auf unsere Taten, die wir eben machen können. Ja, das Unmögliche wird dann für uns dann dementsprechend auch unmöglich und wir kommen dann auch nicht weiter voran. Da benötigen wir dementsprechend Gott, um das Unmögliche dann dementsprechend auch erreichbar, greifbar und so weiter in unser Leben überhaupt zu bekommen. Ja, und natürlich mit einem offenen Herzen, dass wir dann dementsprechend dahingehend auch so durch die Welt dann auch gehen. Und meine Frage hierzu ist, wenn jetzt jemand sagt, hey, boah, dieses Thema Gott, ich glaube, ich schalte jetzt hier am Podcast ab. Nein, bleib bitte noch dran, hör es dir an, denn die offene Perspektive anzunehmen ist sehr, sehr wichtig, um weiter voranzukommen im Leben. Ob du das für dich dann annimmst oder nicht, ist natürlich deine Sache, aber hör es dir bitte bis zum Ende an. Und deswegen möchte ich dir auch die Frage, ja, geben. Wie findet man denn überhaupt zu Gott?
Ich möchte vielleicht ein bisschen aufgreifen, das, was du vorhin gesagt hast. Wir Menschen sind so gestrickt, alles, was uns gut gelingt, da klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, wir haben es selbst erreicht. Und ich muss dazu sagen, ich war bis zu meinem, ich glaube, 34. Lebensjahr mehr oder weniger ein Egoist. Ich würde sogar sagen, mehr ein Egoist als weniger. Und habe immer wieder gesagt, wenn etwas toll gelaufen ist, wenn es etwas funktioniert hat, habe ich gesagt, ich habe es selbst gemacht. Wenn aber irgendwas nicht so läuft oder wenn wir irgendwie wirklich Probleme haben im Leben, dann neigen wir, erst dann neigen wir zu unserem Schöpfer, zu Gott zurückzugehen und ihn um Hilfe zu bitten. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass man, wenn man erfolgreich wird und dann auch noch, wenn man jung erfolgreich wird, dass man auf dem Weg des Erfolges Gott findet, die ist relativ gering. Weil um den zu finden, um den erstmal suchen zu wollen, muss man bestimmte Niederschläge erlebt haben und wirklich bis an die Nase in Problemen versunken sein. Die meisten erleben es nicht. Oder man hat das halt von zu Hause mitgenommen. Ich habe es von zu Hause weniger mitgenommen. Ich war von Haus aus Katholik. Aus der katholischen Kirche bin ich jetzt vor vielen Jahren ausgetreten. Bei mir hat das angefangen, das erste Mal 2006, wo ich zwar auf der Erfolgsspur war, aber mich im Inneren immer leerer gefühlt habe. Da bin ich irgendwie, wie man es oder wie viele halt das so machen, ich habe immer wieder zwischendurch für mich so gebetet. Und dann bin ich irgendwann auf eine Kundenrichtung gestoßen. Das waren nur wirklich streng gläubige Christen. Und aus diesen Gesprächen habe ich gemerkt, wie gut es mir tut. Durch einen Zwischenfall bin ich dann wieder irgendwann mal raus und erst 2014 habe ich jemanden kennengelernt, über den ich wieder mehr an Gott gerückt bin oder mir wieder angefangen habe, bestimmte Fragen zu stellen. Das war nämlich die Zeit, wo ich in meiner bis dato schwersten Lebensphase war, zwischen dem 31. Lebensjahr und dem 34., 35. Lebensjahr hatte ich eine ziemlich schwere Depressionsphase. Und in der Zeit stellt man sich alle möglichen Fragen. Warum habe ich keinen Antrieb? Warum bin ich müde? Warum bin ich auf einmal nicht diszipliniert, sondern gehe immer später schlafen, stehe immer später auf, obwohl im Hintergrund alles scheinbar in Ordnung war. Also ich hatte eine intakte Familie, ich hatte ein Haus, ich hatte meine gut funktionierende Firma. Und erst als ich zu Gott gefunden habe, 2014, und ich mich bekehrt habe und ich wirklich erlebt habe, wie diese Leichtigkeit über mich kam. Wirklich, als ob man mir mehrere Tonnen Gewicht von den Schultern genommen hat und ich konnte wieder einfach atmen und lächeln. Erst dann ist mir so klar geworden, warum ich die Situation hatte. Wenn man nur noch auf sich nur noch auf sich selbst verlässt und sagt und sich selbst lobt für alles, was man erreicht hat, und wenn man vergisst oder wenn man alle Ziele erreicht hat, aber vergisst, neue Ziele zu setzen, dann kommen parallel mehrere Sachen zueinander. Erstens, Eigenlob wird irgendwann mal bestraft. Und zweitens, wenn du keine neuen Ziele hast, sobald die alten erreicht sind, kommt so ein Moment Game Over. Und wenn beides aufeinander trifft, dann ist der Moment, wo sich wirklich Menschen es schwer tun und viele verfallen in eine Depressionsstarre. Und das ist auch, aber auch der Moment, wo viele nach Möglichkeiten, nach Lösungen suchen und teilweise auch nach Gott schreien. So war es bei mir.
Spannend, ja, und du hast gesagt, ja, dass Eigenlob, ja, dementsprechend bestraft wird. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, wenn ich mir immer wieder sage, sobald irgendwas gut funktioniert hat, sage ich mir, ich habe es gemacht und ich bin ja der Beste, ich bin der Tolle und ohne mich würde eh nichts funktionieren. Oder wenn ich manchmal um mich herum höre, Gott hat damit nichts zu tun. Ich habe mir bestimmte Dinge vorgenommen und ich habe dafür hart gearbeitet, um diese Dinge zu erreichen. Und Gott kann damit nichts zu tun haben. Da sage ich, Ich glaube zwar nicht an Schicksale, aber ich glaube daran, dass alles trotzdem auf eine gewisse Art und Weise vorbestimmt ist. Und wenn mir Gott Talente gegeben hat, die ich nutze, um bestimmte Dinge oder Ziele zu erreichen, die ich mir selber setze, wenn ich diese Aufgaben mit tiefstem Vertrauen in Gott mache, dann kann ich es auch erreichen. Wenn ich aber sage, ich brauche Gott nicht, ich kann alles und ich mache alles selbst, dann kann ich es auf gewisse Art und Weise zwar auch erreichen, aber irgendwann kommt die Bestrafung für Eigenlob und irgendwann werde ich das auch von Gott spüren, dass nur wenn ich mit ihm den Weg gehe, ich wirklich alles erreichen kann. Alleine kann ich vieles, mit ihm alles. Ich vergleiche das vielleicht ein bisschen auch mit den Kinder-Eltern-Beziehungen. Also die Kinder, wenn sie aufwachsen und irgendwann in die Schule gehen und ihre Ausbildung beginnen, auch die Kinder haben bestimmte Probleme im Laufe ihres Lebens. Und es gibt Kinder, die sagen, ich mache alles selbst. Das Verhalten zu den Eltern ist nicht gut. Und dann erleben diese Kinder immer wieder extreme Schwierigkeiten, weil die Eltern sich auch mal irgendwann mal zurückziehen und sagen, okay, du verhältst dich daneben, du kommst immer in irgendwelche Situationen, verursachst dir selber Probleme und uns als Eltern. Und deswegen ziehen sich manche Eltern zurück. Solange aber die Eltern an der Seite der Kinder sind und sie so ein bisschen führen, werden alle Probleme, selbst wenn da irgendwelche entstehen, viel, viel einfacher zu lösen sein, als wenn die Kinder das versuchen, alleine zu lösen. Und ich sage das sowohl als Kind meiner Eltern, wie aber auch als Vater meiner Eltern, meiner Kinder.
Ja, sehr, sehr, sehr ein guter Vergleich, ja, das dann auch so zu sehen, weil so kann dann, also sehr viele Leute können sich dann darunter auch etwas vorstellen, ja, wie das dann dementsprechend auch so ist. Ich möchte noch ganz kurz zu einem anderen Thema rüber switchen, und zwar zum Thema Netzwerk. Du bist ja erfolgreicher Unternehmer, und wie wichtig ist es denn, ja, die richtigen Leute auch kennenzulernen, um sich dann auch dementsprechend ein Netzwerk aufzubauen? Weil viele Jungunternehmer, die ich kenne, sagen sich, ja, ich will ein Netzwerk an krassen Menschen aufbauen und so fort. Aber es ist ja nicht so einfach. Ja, und was sind so die ersten paar Steps, die man so machen kann, wenn man ein Netzwerk, beziehungsweise wie wichtig ist überhaupt ein Netzwerk?
Also, ich bereite mir mal was vor, dann, damit ich mir ein paar Notizen machen kann. Jetzt sind das hier drei Themen. Erstens, der Glaube, dass ein Netzwerk aufzubauen nicht einfach ist, ist nur ein Glaubenssatz. Es ist einfacher, Netzwerke aufzubauen, als die meisten sich das vorstellen können. Wichtig dabei ist, wenn ich Menschen anspreche, zu verstehen, grundsätzlich zu verstehen, was wollen denn die Menschen? Wenn ich draußen unterwegs bin und mit Menschen in Kontakt trete, dann sehe ich immer wieder Menschen, die nur ich fokussiert sind. Also wir alle sind in erster Linie Egoisten und wir denken in erster Linie nur an uns selbst. Und nur wenn du jetzt ein Netzwerk aufbauen möchtest und wenn du anfängst, dich für Menschen zu interessieren, weniger über dich selbst zu erzählen, sondern über den Menschen erfahren zu wollen, damit öffnet sich jeder Mensch und erst damit machst du dich für diesen Menschen auch wirklich interessant. Und gute Netzwerke, erstmal muss man definieren vielleicht, was sind krasse Menschen, was sind gute Netzwerke. Es gibt krasse Menschen, die sind extrem erfolgs- und geldorientiert, wobei Erfolg und Geld sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, aber die sind extrem geldorientiert. Und die anderen sagen, ich habe zwar Geld, ich bin erfolgreich, mir ist aber wichtig für den Gesamterfolg, der Familienzusammenhalt, gute Freunde und eine gute Atmosphäre und aber auch das gute Verhalten zu Gott. oder ein gutes Verhältnis. Und da muss man erstmal definieren, was ist für dich ein krasser Mensch und ein gutes Netzwerk. Und natürlich gab es bei mir zu Beginn meiner Karriere auch Momente, wo ich meistens nur darüber nachgedacht habe, wo finde ich denn jetzt Menschen, die mir dabei helfen können, einen riesengroßen Schritt in meiner Karriere zu machen, in meinem Geschäft. Irgendwann habe ich verstanden, dadurch, dass sich jeder in erster Linie nur für sich selbst interessiert, muss ich den Menschen das bieten, was sie wollen, um das zu bekommen, was ich haben möchte. Und da geht es weniger darum, krasse Menschen, die viel Geld haben, zu gewinnen oder die in irgendwelchen Organisationen vertreten sind, etc. pp., sondern es geht beim Netzwerken darum, Menschen zu finden, mit denen du nicht nur gemeinsam ein Geschäft aufbauen möchtest, sondern mit denen du auch also deine Freizeit verbringen kannst, mit denen du einfach gute Gespräche führen kannst, mit denen du über unterschiedlichste Themen dich unterhalten kannst, selbst wenn es manchmal kontrovers wird, selbst wenn man sich nicht in allen Dingen, wenn man nicht in allen Dingen gleiche Meinung ist. Aber es muss einfach Spaß machen und beide müssen voneinander etwas lernen können. Es macht absolut keinen Sinn, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, mit denen du zwar entweder nur gute Zeit verbringen kannst oder nur Geld haben, aber du von denen nichts lernen kannst. Und noch ein Tipp vielleicht hier am Rande, wenn man für sich ein Netzwerk oder vielleicht sogar einen Mentor suchen, finden möchte. Überleg dir immer, was du diesem Menschen bieten kannst, damit er Interesse an dir findet. So habe ich in meinem Leben einige Mentoren für mich gefunden. Ich habe denen einfach das geboten, was sie haben wollten, und habe im Endeffekt das bekommen, was ich von denen haben wollte. Bei manchen war das einfach. Ich habe manche Menschen in meinem Leben, die dienen für mich als Mentoren, die wollten einfach nur in meiner Nähe sein. Mehr nicht. Und ich lerne extrem viel von diesen Menschen selbst dann, wenn sie nicht da sind, wo ich aktuell schon bin. Ich habe aber auch gleichzeitig Menschen um mich herum, denen ich wirklich etwas bieten musste. Teilweise vielleicht auch sogar Geld oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, damit ich überhaupt an sie rankomme als Mentor oder als Erweiterung meiner Netzwerke.
Also bringe den Leuten das, was sie dann dementsprechend haben wollen, um das zu bekommen, was du dann auch ja, willst.
Richtig, einen Nutzen.
Einen Nutzen, einen gewissen Mehrwert auch dahinter ja, zu schaffen. Und du hast es ja sehr schön erzählt, wie man sich ja auch wertvoll macht. Und das ist ja auch dann dementsprechend ja auch kombiniert mit einer gewissen Weiterentwicklung, ja, dementsprechend an sich selbst. Und gibt es denn, ja, in der Frage, für uns ist das natürlich diese Frage ist ja selbstverständlich, aber ich meine, wie wichtig ist denn eine gewisse Weiterbildung an der eigenen Persönlichkeit und gibt es denn überhaupt ein Ende?
Also Weiterbildung an eigener Persönlichkeit ist extrem wichtig und ein Ende gibt es nicht. Und sobald du denkst, du weißt alles, ist das im Grunde genommen dein Ende. Ich habe jahrelang gedacht oder viele, viele Jahre lang gedacht, dadurch, dass ich neugierig bin und dadurch, dass ich Informationen im Flug aufnehmen kann, dass ich vieles weiß. Und ich habe relativ spät angefangen, mich wirklich für Literatur zu interessieren und zu lesen. Relativ spät bedeutet ungefähr, glaube ich, mit 34, 35 habe ich erst wirklich angefangen, Bücher zu lesen. Davor habe ich vielleicht ein paar Bücher gelesen oder ich habe 2006 die Bibel mehrmals gelesen. Aber 2014, 2015 habe ich mich wirklich angefangen, für Literatur zu interessieren. Und dann nicht irgendwas, sondern weiterbildende Sachen. Und daraus habe ich Je mehr ich einfach gelesen habe, desto mehr habe ich festgestellt, ich weiß absolut nichts. Und je mehr man erfährt, desto mehr klar wird es einem, dass man umso weniger weiß. Heute sage ich, Bildung ist extrem wichtig. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst eine sehr, sehr richtige Aussage gehört. Da hat ein Mann gesagt, wer nicht liest, der denkt nicht. Er kann einfach nicht denken. Und das ist hundertprozentig richtig, weil wenn du nicht liest, wenn du nicht irgendwas permanent schreibst, wenn du dich nicht permanent entwickelst, ob das jetzt Bücher sind, ob das irgendwelche Arbeitsprogramme sind, die man vielleicht entweder durchgeht oder selbst bearbeitet oder selbst entwickelt, oder ob das Seminare sind, wenn du die Dinge nicht mitmachst, dann agierst du nicht durch das eigene Denken, von dem du alles, also du hast bestimmte Dinge erfahren und dann denkst du nach, sondern du agierst nur in bestimmten Vorgaben. Bei Social Media hat man das und das gesagt, okay, hat sich manifestiert. Das heißt, es sind nicht deine eigenen Überzeugungen, deine eigenen Meinungen, deine eigene Denke, sondern das sind die Gedanken von irgendwelchen anderen Menschen, die in dich einprogrammiert werden. Und wenn die Welt dich heute so sehen will, da du keine eigene Denke entwickelt hast, bist du heute so. Will die Welt dich morgen anders haben, passt du dich der Situation an oder den Menschen und bist anders. Und dadurch verschwindet komplett das eigene oder der eigene Charakter und die eigene Persönlichkeit. Also Bildung ist extrem wichtig.
Absolut, absolut. Sehe ich genauso ähnlich. Und du hast ja auch gerade Social Media auch gesagt. Und Social Media ist ja bei so vielen Menschen, ja, ob jung oder alt, spielt ja gar keine Rolle. Ja, wir sind tagtäglich, gibt es eine Statistik, die ich letztens gesehen habe, sind wir irgendwie 2 bis 3 Stunden, also im Durchschnitt gesehen, auf Social Media unterwegs. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn wir ja so oft auf unser Handy schauen, auf Social Media und uns ja die Inhalte dort konsumieren, das ist doch ein gewisses Umfeld, mit dem wir ja auch zu tun haben. Ja, das sind ja so viele verschiedene ja, Videos, Beiträge und so weiter und Gedanken, die wir ja auch aufnehmen. Wie wichtig ist denn das Umfeld an sich, wenn man sich denn etwas aufbauen will, ich meine damit, man hat eine Vision, man ist verbunden und man spürt auch die Kraft, weiter vorangehen zu wollen. Und jetzt ist man eben hier und sagt sich, okay, ich benötige ein anderes Umfeld. Wir sind ja auch ein bisschen so ins Netzwerk reingegangen, aber das Umfeld an sich, das alte Umfeld, wie sollte man denn überhaupt damit umgehen?
Du hast wahrscheinlich jetzt mitbekommen, mein Telefon hat hier geklingelt zwischendurch. Ich habe es vergessen auszuschalten. Manchmal passieren solche Dinge. Also als erstes erstmal vielleicht, du hast Social Media angesprochen. Social Media ist heute allgegenwärtig und auch ich in meinem Alter und auch wir Unternehmer sind alle davon betroffen. Insbesondere ist die Jugend natürlich davon betroffen, die Kinder. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit ein. Nimmt extrem viel Lebensraum ein. Und ich habe mir irgendwann gesagt, okay, ich nutze Social Media nur noch, um vielleicht ein paar Ideen zu holen, aber nicht, um mich unterhalten zu lassen. Ich abonniere nur noch die Kanäle, die ich sehen will, als Ideengeber. Ansonsten alles andere interessiert mich nicht. Bei den Jugendlichen, die Social Media dazu nutzen, um zu wachsen, um irgendwelchen Content weiterzugeben, finde ich es klasse. Bei den Kindern und Jugendlichen, die es als Unterhaltung nutzen, da sage ich, das wird ziemlich gefährlich. Und die Eltern sollten das unbedingt unter Kontrolle bekommen. Natürlich ist das nicht immer einfach, pubertierende Kinder dann irgendwie unter Kontrolle zu bekommen mit den Handys, wobei wir bei uns in der Familie hatten das sehr, sehr einfach geklärt. Unsere Tochter hat, ich glaube, das erste Handy mit 12 oder 13 bekommen. Unserem Sohn der hat ein bisschen Glück, weil er jünger ist. Der hatte das schon mit 11. Aber die mussten mit teilweise 16 oder 17 mit der voreingestellten Nutzungszeit, die ich voreingestellt habe, sich begnügen. Damit die nicht den ganzen Tag da rumsurfen. Jetzt zur zweiten Frage. Wie wichtig ist das persönliche Netzwerk? Es ist extrem wichtig, weil dein persönliches Netzwerk, deine Umgebung, deine Freunde, deine Familie, die prägen dich. Und wenn du dich im Leben weiterentwickeln willst, oder weiterentwickelst, dann wirst du in bestimmten Dingen für dein aktuelles Umfeld unbequem. Ich mache mir jetzt ein Beispiel. Als ich geheiratet habe, habe ich normal gearbeitet. Also nach meiner Schule bin ich arbeiten gegangen. Die Freunde waren arbeiten. Jemand hat eine Ausbildung gemacht. Jemand ist genauso wie ich ohne Ausbildung arbeiten gegangen. Und man hat so mehr oder weniger ein gleiches Umfeld. Gleicher Stand, gleicher sozialer Stand, von den Arbeitsbedingungen und so weiter. Und sobald du anfängst, oder sobald ich selbstständig geworden bin, habe ich sofort eine Ablehnung von manchen Menschen mitbekommen, die manchmal gesagt haben, manchmal aber auch nicht ausgesprochen haben: Paul, du hast dich verändert. Du bist irgendwie anders geworden. Manche haben es konkreter gesagt: Du denkst wohl, du bist was Besseres, obwohl ich nie gedacht habe, dass ich was Besseres bin. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Unikat ist und etwas Einzigartiges ist. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich etwas Besseres bin als alle anderen. Und deswegen habe ich für mich relativ früh beschlossen, selbst wenn das sich hart anhört manchmal, bestimmte Menschen entweder auf Abstand zu bringen oder komplett aus meinem Leben zu streichen. Ich vergleiche das mit einem Zug. Wir stehen mit dir gemeinsam auf einem Bahnhof und wir kaufen ein Ticket. Und wir starten zum Beispiel von Dortmund Richtung Hannover. Jetzt hast du aber ein Ticket bis nach Bielefeld gekauft und ich bis nach Hannover. Dann haben wir zwar in dieser Zeit, wenn wir zusammen in einem Waggon sitzen, vielleicht eine gute Zeit. Wir können uns unterhalten über alles Mögliche. Vielleicht sind wir befreundet. Aber irgendwann steigst du aus. Das heißt nicht, dass ich auch aussteigen muss. Mein Weg geht weiter. Und genauso ist es auch im Leben. Manchmal ist es hart. Und auch bei mir im Leben gab es einige Momente, die extrem hart waren, wo ich mich von einigen Freunden verabschieden musste, weil ich einfach gespürt habe, entweder löse ich mich von denen und dann gehe ich weiter, oder die halten mich wie so eine Klette an diesem einen Platz, wo sie denken, es ist gut für mich. Ja? Manchmal sind das Freunde, manchmal sind das Bekannte, manchmal sind das aber auch Verwandte. Die einzigen, die man aus seinem Leben nicht unbedingt verbannen sollte, man kann den Abstand aufbauen, sind natürlich Eltern, Brüder, Schwestern, also so richtig nahe Verwandte. Und entweder die akzeptieren dich irgendwann mal so, wie du bist, und nehmen dich so an, oder du musst deinen Weg gehen und aber auch gleichzeitig akzeptieren, dass nicht jeder diesen Weg gehen will und kann. Man sagt ja im Grunde genommen, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, ausmachen. Und wenn dir das klar wird, dann sollte es auch einem klar werden, dass man sich sein Umfeld sehr, sehr genau anguckt und wirklich sich immer wieder die Frage stellt: Meine Freunde, meine Familie, haben die dieselben Ziele im Leben wie ich? Sind die bereit, diesen Weg zu gehen, den ich gehen will? Wenn die Antwort ja heißt, dann sollte man sie so nah wie möglich an sich ranhalten. Wenn die Antwort nein heißt, dann nicht unbedingt sofort aus dem Leben streichen, aber ruhig den Abstand aufbauen und andere Menschen suchen, mit denen du den bestimmten Weg gehen kannst.
Starkes Statement, ja. Also dementsprechend das den Abstand auch zu vergrößern, was ja nicht bedeutet, dass man nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben will, sondern dementsprechend die Distanz vergrößert und von Zeit zu Zeit dann immer wieder Kontakt hat. Also natürlich gehe ich auch
Richtig.
davon aus, mit dem offenen Herzen ja dementsprechend auch mit dieser Intention das auch zu machen.
Natürlich. Also ich habe Freunde, die ich seit mehr als 20 Jahren habe, und viele sind geblieben, obwohl ich mich vielleicht einmal im halben Jahr oder in einem Jahr mich mit denen sehe. Manche sehe ich auch alle 2 Jahre, aber wir telefonieren halt alle 4, 5, 6 Monate, und man hat immer noch dieses herzliche Gefühl, und der Mensch ist dir wichtig. Und andere Menschen habe ich bewusst aus meinem Leben komplett gestrichen.
Spannend. Wir sind ja jetzt in die Persönlichkeit mit reingegangen, etwas auch ins Mindset und so weiter. Wenn wir jetzt sagen, da will sich jemand unserer Hörer ein Unternehmen ja aufbauen, aber er weiß jetzt aber nicht so recht, so was sind die ersten Schritte, was müsste ich da machen, um mein Unternehmen aufzubauen? Ja, was sind deine Empfehlungen, wie sollte man denn überhaupt daran gehen, wenn man sich ein Unternehmen aufbauen will?
Wir hatten das Thema erst vor ein paar Tagen hier bei uns in der Firma. Wir haben einige junge Menschen hier bei uns, und manchmal tue ich Dinge, die mir vielleicht langfristig sogar als Unternehmer oder als Geschäftsführer schaden können. Das sind zum Beispiel Dinge, die wie unsere Auszubildenden oder unsere neuen Mitarbeiter die Selbstständigkeit beibringen. Und ich sage immer wieder, zwischen 20 und 30 solltest du so viele Dinge wie möglich ausprobiert haben. Finde einfach das, was dir gefällt. Je schneller, also je jünger du bist, wenn du damit mit der Suche beginnst, desto besser ist das. Ich habe meine Aufgabe, wirklich das, was mir Spaß macht, habe ich mit 24 gefunden. Aber das liegt daran, dass ich wahrscheinlich schon mit irgendwo 14, 15 wirklich angefangen habe zu suchen nach dem, was mir Spaß macht, mit der Musik und mit anderen Dingen, und dann mit der ersten Selbstständigkeit auch in Musik, aber auch im Network Marketing. Und zwischen 20 und 30 solltest du dich entschieden haben, oder solltest du so viele Dinge wie möglich ausprobiert haben, was dir Spaß macht. Spätestens mit 30 musst du unbedingt das gefunden haben, was du dein Leben lang machen möchtest. Je schneller, desto besser. Und ab dann läuft es eigentlich alles ziemlich einfach. Nämlich sich keine großen Gedanken machen, wie starte ich denn jetzt, sondern sofort zu starten. Weil ich lerne viele Menschen kennen, die sagen, ja, ich muss erst alles perfekt vorbereiten, damit ich dann starten kann. Und genau das sind die Menschen, die 5 oder 10 Jahre perfekt alles vorbereiten, aber niemals starten. Ich bin gestartet in alles, was ich jemals angefangen habe. Völlig unperfekt. Und die meisten wirklich erfolgreichen Menschen, die um mich herum sind, sind völlig unperfekt in irgendeine Sache gestartet. Als ich mit Musik angefangen habe, wurde ich bei Geburtstagen oder Privatveranstaltungen gebucht. Da konnte ich noch absolut nichts, also für mich konnte ich nichts. Den Menschen hat es gefallen. Als ich dann in eine Band aufgenommen wurde, für meine Begriffe war ich noch kein ausgereifter Musiker. Aber ich wurde aufgenommen aufgrund von zwei Sachen, aufgrund von meiner Stimme und aufgrund meiner damaligen Fähigkeiten im Musikbereich. Als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, hatte ich absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe mir gedacht, ich lasse mich überraschen, und wenn ich 3.000 Euro zum Leben brauche, die werde ich doch irgendwie verdienen. Und einfach mal gestartet und immer wieder dieselben Dinge gemacht. Immer wieder das gemacht, was mir jemand vorgemacht hat, also bei den Guten, bei den Erfolgreichen, bei den Erfahrenen gelernt und einfach nachgemacht. Und irgendwann fängst du an, deine eigenen Werkzeuge zu entwickeln, deine eigenen Systeme zu entwickeln. Und dadurch wirst du immer besser und besser. Es gibt also meines Erachtens kein Rezept, das und das musst du machen, sondern sobald du festgestellt hast, das macht mir richtig Spaß, egal was es ist, nach Möglichkeit solltest du damit der Allgemeinheit irgendwie einen Nutzen bringen. Starte damit und perfektioniere es auf dem Weg. Der zweite Tipp, such dir Menschen, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst, und stell denen so viele Fragen wie nur möglich. Wenn du aber Fragen stellst, hör genau hin und setze es um. Das war's.
Yes, wirklich sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, ja. Die sich da auch in Form von, beziehungsweise da wären wir ja wiederum beim Thema, sich wieder zurückzunehmen, ja, rauszugehen, mit den Leuten sich unterhalten, was denn Leute haben möchten, um sich dann das Wissen auch anzueignen, wie man denn da auch vorgeht. Ja, wie so oft sehe ich das auch bei verschiedenen Menschen, die sich was aufbauen wollen. Sie beschäftigen sich mit, zum Beispiel sind 2, 3 Jahre in verschiedene Coaching-Programme und wollen dann umsetzen, aber irgendwas, ja, hakt und man überlegt noch, weil das ist noch unsicher, dies ist noch unsicher und dann noch diese Komponente, anstatt mal den ersten Schritt zu machen und in Form von einer gewissen Art und Weise, eine gewisse Art von Leichtigkeit auch mit reinzubringen. Ja, also ich sage zum Beispiel meinen Podcast-Masterclass-Teilnehmern auch, ja, Leute, wenn ihr eure Themen nimmt und definiert, dann seid locker, ja, entspannt euch erstmal. Und wenn wir erstmal locker und entspannt sind, dann sind wir auch nicht mehr so festgefahren und gehen dann auch einfach mal los. Ja, und
Richtig.
deshalb sehr schön hast du das auch gerade erwähnt.
Ich
Und
meine, ich sehe ja viele Menschen, also ich gehe auch auf Fortbildungen und auf Seminaren, und ich sehe auf vielen Seminaren immer wieder dieselben Menschen über Jahre hinaus und die immer wieder dieselben Fragen stellen. Und wenn man fragt, wo bist du denn, was hat sich bei dir getan, dann gibt es da oftmals zwei Sachen. Entweder da tut sich nichts, weil sie zwar die Seminare besuchen, aber nicht wirklich in die Umsetzung kommen, weil sie so dermaßen alles perfektionieren wollen, dass sie absolut nichts tun. Oder du findest Menschen, die irgendwie alle halbe Jahr oder 12 Monate irgendwas anderes machen. Der macht heute Wasser, morgen macht er Staubsauger, übermorgen vertreibt er irgendwelche anderen Sachen. Also sobald es schwierig wird, sucht sich ein Mensch irgendwie einen grüneren Rasen, ohne darüber nachzudenken. Auch da wird das irgendwann mal dazu kommen, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es vielleicht, dass der Druck aufgebaut wird, und auch da muss ich weitermachen.
absolut. Ja, wenn wir jetzt unser gesamtes Interview, ja, zusammenfassen würden, beziehungsweise aus allen Infos, die du hier geteilt hast, was wären so ein, zwei oder auch, sagen wir mal, drei Punkte, die du dem Hörer aus dieser Folge mitgeben könntest?
Glaube an dich selbst, glaube an deine Möglichkeiten, die wir alle haben, an deine Träume, glaube daran, dass, und das habe ich heute wieder mal, das ist mir heute wieder mal klar geworden, fürchte dich nicht, fürchte dich absolut für nichts. Dieser Satz, fürchte dich nicht, steht in der Bibel 365 Mal geschrieben. Genau für jeden Tag einmal. Und egal was du tust, tu es in einem absoluten tiefen Vertrauen. Solange du Gott in dein Herz lässt und er an deiner Seite ist, wird dir immer und alles gelingen.
Das ist sehr stark, ja. Leute, ich hoffe, ihr habt Stift und Papier auch zur Hand gehabt und habt euch das auch mit aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, ja, hey, das Interview hat mir so gut gefallen, ich möchte gerne mehr von Paul erfahren und was er denn genau mit Wasser, mit Filtern und so weiter denn macht. Wie kann man denn dich kontaktieren bzw. von dir mehr erfahren?
Also man kann gerne auf unsere Webseite gehen, wenn irgendeine Anfrage bei uns auf der Webseite gemacht wird, landet sie meistens entweder bei mir oder bei meinem Assistenten. Und über meinen Assistenten kann man sehr, sehr schnell und leicht auch den direkten Kontakt, je nachdem, welche Themen es sind, auch zu mir aufbauen. Es ist die Webseite www.valutec.de. Ich würde sagen, meine persönliche E-Mail-Adresse würde ich jetzt ungern teilen wollen, weil wir da ja nicht wissen, was kommt denn da alles auf mich zu.
Da wirst du zugespammt.
Genau. Aber Valutec, das ist unser Unternehmen. Valutec gibt es auf YouTube. Da kann man sich insgesamt anschauen, was wir machen. Unter der Webseite kann man sich einiges angucken. Will man sich wirklich mehr über das Unternehmen oder auch über meine Denkweise oder über meinen Weg lernen oder erfahren, findet man mich auf jeden Fall auf Instagram, paul_burhoff, also Bertha Ulrich Richard Heinrich Otto Friedrich, oder valutec-openhouse.de. Da kann man sich unsere Geschäftspräsentation angucken, wenn jemand mal Lust bekommt, mehr über unser Unternehmen oder über unser Geschäftsfeld kennenzulernen.
Super, ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes mit reinnehmen. Deshalb, du lieber Hörer, ja, jetzt direkt in die Shownotes reinschauen und ja, die Links draufklicken und lass dich informieren, ja, zu Valutec und auch zu Paul, weil das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Feld. Und in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende des Interviews gelangt. Paul, vielen Dank, dass ich dich heute interviewen durfte. Es war mir eine wirklich sehr große Freude. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Podcast.
Ich danke dir vielmals und hoffentlich sehen wir uns bald persönlich wieder, vielleicht sogar in Dubai, wo wir uns auch kennengelernt haben.